Ich möchte zu Beginn noch beten. Jesus, der du bist, derselbe gestern, heute und morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Wir sind hier. Wir wollen von dir hören. Sprich zu uns. Amen. Diese Predigt steht unter dem Thema Lieblos, Fragezeichen. Lieblos, Ausrufezeichen. Ich habe euch heute 4 Punkte mitgebracht. Die beste Weise, seine Liebesweise, meine Lebensweise und unsere Teilweise. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen. Oder sogar die Sprachen der Engel. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet. Ich kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz. Oder ich bin sogar bereit, mich mit meinem Leben dahin zu geben. Aber wenn ich keine Liebe habe, so bin ich nichts. Was für eine gewinnbringende Anspruchsvorstellung von Paulus am Anfang von dem 1. Korinther 13. Geistesgaben, Prophetie, Hingabe, das klingt doch richtig gut, wenn darauf mein Leben ausgerichtet wäre. Geistesgaben, Prophetie, Hingabe, das sind doch die perfekten Sachen. Danach sollte ich streben. Das macht doch einen guten Christen aus. Ein Ideal, eine Idealvorstellung, nach der ich streben möchte. Warum also kommt Paulus jetzt mit dieser Liebe um diese Ecke? Und er stellt sie über alles drüber. Warum? Und auch wenn wir den Kontext schauen, warum macht er das? In Kapitel 12 geht es um Gemeindefragen. Es gibt dieses ja wunderschöne Sinnbild, was die meisten vielleicht kennen. Ein Leib und viele Christen, viele Glieder. Wir haben den Leib Christi und viele Glieder. Das sind wir, das sind die Gemeinde. Und egal, ob du Auge bist oder Ohr, ob du Fuß oder Hand bist, wir brauchen uns gegenseitig. Wie kann jemand laufen, wenn er nur eine Hand ist? Oder wie kann jemand hören, wenn er nur Augen hat? Egal, ob du heute übertragen, Kindergottesdienst machst, Stuhlsteller, Techniker oder Kaffee kochst, wir brauchen dich. Und so schön auch diese Einheit hier beschrieben wird, die Paulus darstellt, der indirekte Appell bleibt in Kapitel 12. Finde deinen Platz, finde deine Aufgabe. Es heißt in Vers 28, und Gott hat jedem in der Gemeinde seine Aufgabe zugewiesen. Seine eine Aufgabe, diese Gabe, die du hast, deinen Platz. Und im besten Fall, dann soll das doch sowas sein wie Prophetie, Geistesgaben, Hingabe. Was soll ich denn jetzt mit dieser Liebe? Sie ist so unscheinbar. Sie kommt so aus dem Nichts, unerwartet und unbegreiflich. Was bringt mir diese Liebe? Und Paulus bleibt da knallhart. Für ihn ist die Liebe die beste Weise. Wenn du lieblos bist, dann bist du nichts. Und ich will das nochmal betonen. Das heißt nicht, du bist irgendwie schlechter oder weniger wert. Du bist nichts, als wärst du nicht existent, als würd's dich nicht geben. Also was ist diese Liebe? Wo begegnet uns solche Liebe? Und ich habe mal ein bisschen überlegt, wo wir das Wort Liebe so hernehmen in unserem Alltag. Vielleicht wirst du von deinen Eltern geliebt. Vielleicht bist du in einer festen Beziehung und ihr liebt euch gegenseitig. Vielleicht liebst du dein Handy, dein Thermomix oder dein Auto. Vielleicht hast du auch gestern auf der ARD-Mediathek eine schöne Liebesschnulze gesehen. Das sind alles Dinge, die uns in der Welt begegnen. Aber heute soll es um eine Liebe gehen, die viel größer ist als das, die viel weiter darüber hinausgeht. Und zwar die Liebe Gottes, von der Paulus die hier schreibt. Oder wie ich es mir gedacht hat, seine Liebesweise. Wir schauen in die Bibel, was wir auch gerade eben gelesen haben. Und ich will es nochmal lesen. Und ich will dich einladen, schließ doch deine Augen und lass das einmal auf dich wirken. Was ist die Liebe? Die Liebe ist geduldig. Gütig ist die Liebe. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Sie hört niemals auf. Ich habe verschiedene Leute gefragt, was sie denken, wenn sie das hören. Und es haben sich so zwei Gruppen rauskristallisiert. Die einen, die sagen, wow, was ist das für eine Liebe? Irgendwie unbegreiflich, aber einfach schön. Wenn ich das höre, dann geht mein Herz auf. Und die anderen, die sagen, ist die Liebe dumm? Ist die Liebe dumm? Wenn ich Zweiteres höre, ist die Liebe dumm? Dann war ich erst total irritiert. Ich habe mich gefragt, warum denkst du denn jetzt, dass die Liebe dumm ist? Und als ich mehr darüber nachgedacht habe, wurde es mir total schlüssig. Was ist das denn für eine Liebe, die alles glaubt, die alles erträgt? Unser menschliches Denken ist doch eigentlich eher so, ich glaube dir, aber ja, ich kann dir da diese Woche helfen, aber dann nur, wenn du mir nächste Woche hilfst. Ja, ich höre mir deine Probleme an, aber alles kann ich nicht ertragen. Wir Menschen, wir denken da begrenzt. Wir sind da vorsichtig, wir sind an Bedingungen geknüpft, aus Angst und Schutz. Und das ist auch total verständlich, das ist gut, das schützt uns vor Missbrauch, das schützt uns vor Ausnutzung. Also diese Frage, ist die Liebe dumm, ist total berechtigt. Denn wie dumm ist diese Liebe, wenn sie sich für alles ausnutzen lässt? Das würden wir Menschen noch nicht tun. Wie dumm ist diese Liebe, wenn sie sich für alles ausnutzen lässt? Und um das zu beantworten, machen wir einen kleinen Blick ins Griechische, und zwar in die Wortbedeutung. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, vielleicht ist es auch Neues für dich. Und zwar gibt es drei Arten im Griechischen von Liebe zu sprechen. Einmal von der freundschaftlichen Liebe, also die Liebe auf Augenhöhe, das Geben und Nehmen einander. Dann gibt es die Liebe nach Sexualität, also die sexuelle Liebe. Und dann gibt es die göttliche Liebe, die selbstlose, die grenzenlose Liebe. Und in diesem Text ist es wichtig zu wissen, dass da das griechische Wort Agape steht. Und das ist immer die göttliche Liebe. Agape ist immer die göttliche Liebe. Also falls ihr nochmal irgendwann in diesem Kontext oder so die Bibel lest, Agape ist immer die göttliche Liebe. Und diese göttliche Liebe, die ist abnormal. Ich würde vielleicht nicht sagen, dass sie dumm ist, aber sie ist abnormal. Sie widerspricht unserer gesellschaftlichen Norm. Wo wir von Geben und Nehmen, diese Augenhöhe, ja, ich gebe dir was, ich glaube dir was, aber dann nur, wenn du mir auch was zurückgibst. So sind wir geprägt. Oder vielleicht sogar tendieren wir mittlerweile dazu, dass wir nur noch nehmen, dass wir nur noch konsumieren. Und Gott ist da grenzenlos, Gott ist da anders. Seine Liebe ist bedingungslos. Und bei ihm heißt es nicht, ja, aber, sondern ja, Amen, ja, so soll es sein. Gottes Liebesweise ist grenzenlos. Unbedingungslos. Und ich will es nochmal auf den Punkt bringen, damit ihr versteht, was mich daran so fasziniert. Gott sagt nicht, du machst so tolle Taten hier, du spendest viel, du lebst Gastfreundschaft oder du betest dreimal am Tag und deshalb liebe ich dich. Und Gott sagt auch nicht, du musst dir deinen Platz bei mir verdienen, dass ich dich liebe. Und Gott sagt auch nicht, ich bin nur dein Herrscher, weil du dein Leben so gut beherrschen würdest. Nein, Gott überschreitet dieses ferngedachte Gottesbild, und zwar radikal. Er wird selbst nahbarer Mensch und er tauscht seine Perfektion gegen meine Fehlbarkeit. Die Bibel spricht von Sünde. Seine Perfektion gegen meine Fehlbarkeit. Was ist das für ein Tausch? Das ist ganz fern von unserem menschlichen Denken. Ich habe versucht, ein Beispiel zu finden. Ich gebe Gott mein kaputtes Tastenhandy, Nokia 4 von mir aus, wie auch immer, und Gott schenkt mir ein iPhone 17. Ich gebe ihm mein kaputtes Tastenhandy und Gott schenkt mir ein neues iPhone. So ist der Tausch Gottes und das wirklich banal. Das ist noch viel mehr als das. Oder du gibst ihm deinen kaputten Handrührer und er schenkt dir einen nagelneuen Thermomix. Oder du gibst ihm deinen kaputten Golf und er schenkt dir einen Porsche. Gott handelt hier wirklich unscheinbar, unerwartet und unbegreiflich dieser Tausch doch ist. Und
Zufall. Vielleicht erinnerst du dich gerade eben, dass ich gesagt habe, die Liebe, die kommt unscheinbar, die kommt unerwartet. Und genauso ist Gottes Handeln. Denn Gott ist Liebe. Ihr könnt es nachlesen, 1. Johannes 4. Gott ist Liebe. Liebe ist Wesen Gottes und Gottes Wesen ist Liebe. Das heißt auch, dass wir die Liebe immer nur aus Gott herdenken können. Das heißt also, ich kann nicht lieben, weil ich einfach lieben will, sondern ich kann nur lieben. Ich kann Liebe nur greifen, weil ich weiß, dass Gott Liebe ist, dass es von Gott auskommt. Das ist Gottes Liebesweise. Absurd und doch real. Und Paulus stellt hier nicht nur Gottes Liebesweise dar, sondern auch meine Lebensweise im Kontrast. Er ermahnt in diesem Kontext die Korinther. Die Korinther sind eine Gemeinde, die sich daneben benehmen. Sie eifern, sie prahlen, spielen sich auf, sagen, ah, schau, wie viel Geld ich habe, schau, wie cool wir sind. Sie sind unverschämt, sie sind egoistisch, sie sind reizbar, sie sind nachtragend und sie sind schadenfroh. So sind die Korinther und deshalb kritisiert Paulus sie. Und ich glaube, dass wir uns nicht in all diesen Punkten wiederfinden. Aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe, durch die Lebendigkeit der Bibel und den Aufschluss des Heiligen Geistes, diesen Text ernst zu nehmen und uns zu fragen, wo sehen wir uns da in dieser Welt, in unserer Gemeinde und in uns selbst? Was ist meine Lebensweise? Und ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ich habe euch mal, wenn du die nächste Folie tippst, meine Lebensweise mitgebracht, wie die so ist, wie die so war. Und ich lache. Ich lache andere Leute aus. In der Schule habe ich über sie gelacht, wenn sie Antworten gegeben haben, die nicht so gut waren. Wenn sie nicht zu meiner Freundesgruppe gehört haben und irgendwie nicht die Coolen waren. Ich bin inkonsequent, auch heute noch, wenn ich To-Dos habe, Aufgaben erledigen will, sie aber aufschiebe und am Ende des Tages vielleicht gar nicht mehr mache. Ich bin egoistisch. In meiner wohlhabenden Privilegiertheit behalte ich lieber alles für mich selbst. Und manchmal begehre ich sogar noch andere Leute, die mehr haben. Obwohl ich schon so privilegiert bin, begehre ich andere Leute. Und ich bin eifersüchtig oder war eifersüchtig, habe mich schon oft dabei ertappt, in Beziehungen, in Freundschaften. Zu meiner Lebensweise würde Paulus sagen, Mareike, du bist lieblos. Weil so ist nicht die Liebe. Und nun kommen wir zu dieser Frage, die ich am Anfang angeschnitten habe, die sich so unangenehm fühlt. Wenn wir lieblos sind, was sind wir dann eigentlich, wenn Paulus sagt, wir sind nichts? Was bin ich dann noch? Was bleibt da übrig? Bleibt die Liebe unantastbar für mich, für diese Gemeinde, für die Welt? Und ich habe euch ein nächstes Bild mitgebracht, wo es eine Antwort gibt. Und die heißt Nein. Durch Jesus Christus ist die Antwort Nein. Weil Jesus Christus die Personifikation der Liebe ist und er mit seinem Werk am Kreuz immer noch steht da mein Lachen, meine Inkonsequenz, mein Egoismus, meine Begierde, meine Eifersucht, meine Lebensweise. Die trägt er auf der einen Seite seines Armes und auf der anderen Seite kommt er mit seiner Liebesweise. Und so ist der Akt am Kreuz. Wenn Jesus am Kreuz hängt, dann ist da noch meine Lebensweise, aber da ist auch Gottes Liebesweise und das wird vereint. Und dann kann nämlich die Liebe hier leuchten. Dann kann die Liebe leuchten. Und Jesus sagt, ja, Mareike, du bist lieblos. Du bist lieblos, aber ich lieb dich groß. Und wenn du sagst, du bist lieblos, dann sagt Jesus, ich lieb dich groß. Gott hasst diese lieblose Lebensweise, die wir führen. Aber er vereint es mit seiner liebgroßen Liebesweise. Und es steht wirklich geschrieben in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus hängt mit offenen Armen am Kreuz. Ich bin lieblos, du bist lieblos, aber Jesus liebt uns groß. Und falls du jetzt sagst, Marie, deine Sachen, die da stehen, die sind ja noch okay, aber meine Sachen, die sind ja viel schlimmer, dann sage ich dir, keine lieblose Lebensweise, die du führst, ist vergleichbar mit seiner liebgroßen Liebesweise. Also nochmal, keine lieblose Lebensweise ist vergleichbar mit seiner großen Liebesweise. Denn das hat er schon gemacht. Er hat es schon für bezahlt.
Und ich habe ein Gebet mitgebracht, was auf der nächsten Folie ist. Und ich will dich einladen. Wir sind lieblos, aber Jesus liebt uns liebgroß. Dieses Gebet mit uns zu beten. Und ich habe hier Egoismus eingesetzt in Klammern, weil ich das vor Jesus bringen will. Ich will dich einladen, überleg du dir, was ist in deiner Lebensweise, was du gerade irgendwie nachgedacht hast in der stillen Zeit. Was will ich einmal kurz vor Jesus bringen? Und setz das ganz individuell für dich ein. Lass uns beten. Jesus, hier bin ich mit meinem Egoismus. Ich weiß, du liebst mich und ich möchte in deine offenen Arme laufen. Bitte vergib mir dort, wo mein Leben nicht von deiner Liebe gefüllt ist. Hilf mir, deine Liebe zu leben. Amen. Seine Liebesweise spiegelt sich in unserer Lebensweise. Halleluja, wie großartig ist dieser Gott, bitte. Und einen letzten Punkt möchte ich an dieser Stelle noch ziehen, und zwar unsere Teilweise. Unsere Teilweise, weil ich glaube, wir sollten nicht dabei stehen bleiben, dass sich die Liebesweise in uns spiegelt, sondern wir haben Teil. Und es ist aufgeteilt in erstens, wir sind Teil, und zweitens, wir haben Teil. Wir sind Teil, ihr habt schon gehört, 1. Korinther 12, habe ich schon gesagt, wir als Glieder von diesem Leib, Jesus Christus als Leib und wir als seine Glieder. Wir sind seine Mitarbeiter. Und das nicht, weil Gott uns braucht, sondern weil er uns will, weil er dich will, dich ganz persönlich. Es ist dabei ganz egal, ob du Kopf oder Fuß bist, ob du Kigo machst oder Kaffee kochst, ob du Stuhlsteller bist oder Prediger. Du wirst gebraucht. Wir sind nicht gleichartig, aber gleich wert. Wir sind Teil von dieser Liebesweise. Und wenn du schon eine Aufgabe hast, in dieser Gemeinde, in dieser Welt, für dich persönlich entdeckt hast, richtig cool. Und trotzdem will ich dich einladen, auch gerne nochmal was Neues auszuprobieren, um auch die anderen besser zu verstehen. Also wenn du zum Beispiel noch nie Kaffee gekocht hast, probier das auch mal aus und unterhalte dich mit deinem Gegenüber in der Gemeinde, die sonst immer den Kaffee kocht. Wenn ihr junge Menschen in dieser Gemeinde habt und was in denen seht, Potenzial, Musik zu machen oder auch mal die Moderation, dann sprecht sie drauf an und ermutigt sie. Hey, ich sehe da was in dir, das ist Jüngerschaft, das wollen wir leben. Und das funktioniert nicht weiter, wenn wir oder wenn ihr, die älter sind, die schon reifer und mehr Weisheit im Glauben haben, nicht die Jünger, die jungen Menschen in dieser Gemeinde empowert, fördert, ermutigt. Also lade ich euch herzlich dazu ein, junge Menschen zu ermutigen, wenn ihr Potenzial in ihnen seht, wenn Gott euch was aufträgt, was dieser junge Mensch vielleicht kann oder werden könnte. Und zweitens, wir haben Teil. Wir haben Teil, in Vers 12 haben wir vorhin gelesen, jetzt erkennen wir nur Bruchstücke, aber dann werden wir vollständig erkennen. Und wir werden sehen von Angesicht zu Angesicht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sich Gott uns offenbart. Gott offenbart uns in Bruchstücken. Und ihr könnt euch das so vorstellen wie so ein Kuchen. Der ist rund, der ist groß, der ist gesamt, also komplett gesamt. Und ihr könnt euch das so vorstellen, als würden wir immer so kleine Offenbarungskuchenstückchen von Gott bekommen. So Käsekuchen, keine Ahnung, was du gerne isst, aber oder was du bewunderst. Und wir kriegen immer so ein kleines Stückchen davon ab. Vielleicht sagst du jetzt, oh Mann, ich will eigentlich schon direkt den ganzen Kuchen sehen. Wieso kriege ich nur Stückchen? Wenn es so einen richtig leckeren Kuchen gibt, dann will ich doch viel mehr davon essen. Warum immer nur so ein kleines Stück, Gott? Aber was ist das für ein Privileg überhaupt, dass wir Offenbarungskuchenstückchen von Gott bekommen, dass wir Teil davon haben können an seiner Offenbarung, an seiner Herrlichkeit? Und letztlich ist es diese Spannung, in der wir sind, dass wir kleine Kuchenstückchen immer wieder zu sehen bekommen, genießen dürfen. Aber der ganze Kuchen, der wartet erst im Himmelreich, am Tisch Gottes, wenn wir gemeinsam von Angesicht zu Angesicht Gott gegenüber sitzen. Und ich will dich ganz persönlich einladen, gleich, wenn es Kaffee und Kuchen gibt, erzählt euch doch mal von euren Offenbarungskuchenstücken. Denn das ist das, was mich ermutigt, wenn ich zum Beispiel gerade keine Offenbarung sehe. Denn es gibt ja große Offenbarungskuchenstückchen und kleine. Die großen sind so diese Durchbruchmomente, diese 180-Grad-Wendung, die wir uns immer erhoffen, so wo so ein und man so danach ist, ja, richtig cool. Und die kleinen Kuchenstückchen, das sind vielleicht auch einfach ein Lächeln auf der Straße. Und dann tut es gut, voneinander zu hören, was sind deine Offenbarungskuchenstückchen, die dir Gott gezeigt hat, von denen du essen durftest, die du sehen durftest. Also erzählt euch davon, ermutigt euch, das lässt uns hoffen. Das lässt uns hoffen in dieser Spannung zwischen, wir kriegen nur kleine oder große Kuchenstückchen und wir werden einst diesen großen Kuchen am Tisch Gottes sehen. Also ich lade euch ein, wirklich davon zu erzählen. Wer weiß, vielleicht ist es ein sahniger Bienenstich für den trockenen Marmorkuchen, um jetzt in der Kuchenmetapher zu bleiben, für den einen oder anderen. Also lasst uns davon erzählen. Und ich möchte diese Predigt schließen mit dem Abschlusssatz des Kapitels, nur in anderer Reihenfolge. Denn es sind Liebe, Glaube und Hoffnung, die am Ende bleiben. Aber es ist die Liebe, die über allem steht. Amen.